Wir haben mit RxJS, wo man sagt, wo, was ist so das Basiselement? Das ist halt eben das Ereignis. Was heißt das Ereignis? Das passiert einmal, das hat, das ist jetzt einfach da und dann ist es wieder weg. Und im Gegensatz dazu haben wir jetzt eben bei Angular sehr, sehr stark die Signale vertreten, die teilweise auch wirklich Überschneidungen mit RxJS aufweisen. Der Signalstore sagt, okay, ich werde jetzt nicht mehr so wie bei den anderen beiden versuchen, alles auf RxJS aufzubauen, sondern bei uns ist eigentlich der Container, der die Daten dann auch wirklich hält. Das ist dann eben ein Signal. Das ist dann auch das Angular-native Signal vom Framework und es baut halt wirklich darauf vollkommen auf.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 671. Willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Und zwar aus dem Team gäbe es da mich, den Shep. Und das bedeutet, wir haben einen Gast und das ist der Rainer. Hallo Rainer.
Ja, hallo zusammen und freut mich, dass ich da sein darf. Das erste Mal für mich.
Ja, danke, dass du da bist. Du hast gerade gesagt, du bist das erste Mal da.
Genau.
Da ist es gute Tradition, also bei wiederkehrenden Gästen, dann irgendwann lassen wir es weg. Aber wenn du zum ersten Mal da bist, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Also mein Name ist Arne Kamprenner, komme eben aus Österreich, wie man wahrscheinlich eh ziemlich klar und eindeutig hören kann. Ich bin an und für sich im Angular-Bereich tätig und ich arbeite da eben so in dem Netzwerk von Angular Architects. Das heißt, wir machen eben halt Consulting und halt eben diverse Workshops im deutschen, österreichischen und halt im schweizerischen Raum. Und ich selber versuche auch halt eben nebenbei auch in der Open Source Community doch auch sehr aktiv zu sein, dass man sich immer am aktuellen Stand lässt, beziehungsweise eben auch wirklich eben eigene Dinge mit einbringt. Ich bin zum Beispiel bei dem AngularX-Team dabei. Das heißt, wir haben da gerade in Angular ja ziemlich viel zu tun mit den ganzen Signalen und so weiter und so fort. Da werden wir wahrscheinlich dann später eh noch darauf zu sprechen kommen. Bin auch Google Developer Expert. Das ist so ein Titel, den man halt von Google bekommt, wenn man ein wenig in der Community aktiv ist. Und ich mache auch etwas, das heißt NG-News. Das ist so eine Art Angular-Newsletter, ein etwas spezieller, der nämlich nach dem österreichischen Rundfunk irgendwie nachempfunden worden ist. Es gibt da etwas, das heißt in Österreich ZIP 100.
Okay.
Und das ist 100 Sekunden quasi, wirklich auf das Wesentliche, quasi die aktuellsten Nachrichten. Und ich versuche das jede Woche zu machen.
Ah, ja.
Mittlerweile sind es nicht mehr 100 Sekunden, weil das dann doch wieder ein bisschen schwierig ist, das immer genau auf die 100 Sekunden hinzubekommen. Aber ich möchte das Format doch sehr kurz halten.
Okay, das heißt, das ist aber vielleicht dann eher eine Art Podcast, oder? Auch?
Eher Video, ja, Video zusammen Video. Mit einem Artikel. Also es gibt in schriftlicher Form und eben dann auch auf YouTube, beziehungsweise wo es halt überall möglich ist, Videos zu posten.
Ja, cool. Werden wir auf jeden Fall verlinken, habe ich gerade notiert.
Super.
Sehr cool, genau. Und du hast, glaube ich, auf einer Konferenz vor ein paar Wochen den Peter getroffen, oder? Und dann hat der dich direkt verhaftet für uns.
Genau. Auf Vermittlung von der Martina Kraus, muss man sagen.
Ja.
Genau.
Ja, die war auch schon ein paar Mal bei uns.
Genau.
Letzte Mal allerdings dann nicht mehr wahrscheinlich, wenn ihr da auf der Konferenz alle wart, dann wird die wahrscheinlich auch über Security gesprochen haben,
so
oder?
So ist es. Genau.
Ja, genau, das ist ja so ihr Thema gerade. Genau, da haben wir über Passkeys damals mit dir gesprochen.
Naja, genau. Das ist dann eh genau das Richtige. Ja, den Peter kenne ich auch von ein paar deutschen Konferenzen, von ein paar anderen. Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, wie da die Connection quasi jetzt zum Podcast hier ist und so weiter und so.
Ja, das genau. Bei uns ist das so, dadurch, dass der Peter ja sehr umtriebig ist und der auch auf andere Konferenzen geht als wir.
Mhm.
Also ich würde die jetzt so mehr charakterisieren mit vielleicht so Enterprise-Konferenzen. Ja. Dann kommt immer zwischendurch so wahrscheinlich mit dem Handy schnell geschickt so, hier, schickt mal, ladet mal die und die oder den und den ein, E-Mail-Adresse, zack, zack, bumm. Und dann noch das Thema, genau. Und dann geht die Mail auch relativ zügig dann raus, genau.
Genau, ja. Es war auch genauso wie jetzt bei mir der Fall.
Mhm.
genau wie du gesagt hast, ja.
Ja, nee, cool. Genau, also jetzt gerade waren ja der Hans und der Peter auch auf diesem Mittwald-Event, wo wir auch so ein bisschen, also die sponsern uns auch und da haben wir in den letzten Sponsorings auch sozusagen die Einladung zu dem Event verbreitet. Das hatte so ein bisschen so Festivalcharakter und natürlich, also kam dann auch wieder Tipps, wen man zu welchen Themen gut einladen könnte.
Genau, ja, ist eigentlich cool. Sehr schön, sehr schön.
Du bist im Angular-Umfeld aktiv, als Berater, Trainer und du hast ja auch gesagt, dass du auch in der Open Source Welt im Angular-Umfeld involviert bist und hast da eben NGRX fallen lassen.
Genau.
Genau, das ist ein, ja, also vielleicht können wir, bevor wir erzählen, worum es sich da handelt, wie bist du denn überhaupt so da reingeraten in die ganze Geschichte?
Naja, also ich mache ja diese Beratung und das ganze Training erst seit 2020. Also das war gerade so, wie Corona angefangen hat, kurz davor habe ich das begonnen.
Hat das denn gut geklappt mit Corona dann? Also hast du es dann quasi remote alles gemacht oder wie?
Ja, sagen wir mal so, ich habe im Jänner begonnen, dann hat das im März natürlich losgelegt mit den ganzen Shutdowns und ich habe mir gedacht, okay, sehr schön, jetzt habe ich einmal für 2-3 Monate das Leben als Berater auch einmal miterlebt, das war es jetzt dann.
Ja.
Und ich werde mir jetzt was anderes suchen müssen. Aber es war dann, glaube ich, so 1-2 Monate Pause. Und eigentlich dann so Ende des Frühlings hat es dann eigentlich schon begonnen mit den ganzen Remote-Workshops.
Mhm.
Und man, für uns muss man auch sagen, wir sind dann ja auch teilweise international geworden, weil ja das dann auf einmal ging. Nicht? Also davor war es einfach, man musste irgendwo hingehen. Das war nicht so, dass man jetzt sagt, das machen wir alles remote. Aber das hat sich dann doch auf einmal drastisch geändert.
Und das heißt, international waren eure Kunden. Wart ihr selber, wurdet ihr auch international, also die Angular Architects?
Ja, also wir selber jetzt nicht so wirklich, aber wir haben eher versucht, auch von den Kunden, dass dann eben jetzt die Workshops jetzt auch wirklich in Amerika zu bewerben oder jetzt auch in Asien, dass man dort auch einfach versucht, Leute zu bekommen und natürlich auch unter Zeitzone das auch dementsprechend einzurichten. Also das heißt jetzt für uns, am Nachmittag, am Nachmittag vielleicht starten und dann doch ab und zu mal bis tief in die Nacht.
Naja, klar.
Ja, genau. Na, aber wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, also ich war an und für sich klassisch Full-Stack-Development. Also ich bin ja an und für sich schon lange in der Softwareindustrie dabei. Und wie es halt so ist, man hat früher begonnen mit klassisch Datenbanken, mit Access und so weiter und so fort, bis dann die Webanwendungen gekommen sind.
Mhm.
Und ja, ich meine, wie gesagt, JavaScript ist natürlich immer größer und größer geworden. Es gab verschiedene Frameworks, aber ich bin halt dann auch irgendwann einmal bei AngularJS gelandet und wir haben damals, wo ich da gearbeitet habe, auch wirklich sehr viel damit gemacht.
Mhm.
Und ja, wie es halt dann geheißen hat, es wird jetzt eben ein neues Framework kommen, das heißt dann eben Angular. Genau, da haben wir dann gesagt, ja, wir möchten noch ein wenig warten mit dem Umstieg. Es war ja damals schon klar, dass das jetzt nicht einfach ein normales Upgrade wird, sondern dass da jetzt wirklich teilweise neue Dinge zu schreiben sind. Und genau, also ich bin dann an und für sich, wir sind dann mit Angular 6 gewechselt. Und für mich war eigentlich eines von den Hauptkriterien, dass man wirklich dann auf Angular wirklich so schnell wie möglich dann umgestiegen sind, eigentlich NGRX. Also das war für mich von Anfang an immer so etwas, was herausgestochen hat, wirklich eine Bibliothek, mit der man halt explizit States an und für sich behandeln kann, organisieren, strukturieren kann. Und das war für mich immer so wichtig. Genau. Und nachdem ich dann 2020 ja meinen Job gewechselt habe, war es halt dann noch so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt hätte ich die Möglichkeiten, man kommt ja auch auf Konferenzen, man lernt ja auch dann die Leute kennen. Auch jetzt hätte ich auch die Möglichkeit, dass ich mich da ein bisschen mehr aktiv einbringe, jetzt nicht nur da und Dinge verwende, sondern eben auch wirklich aktiv mitentwickle.
Ja.
Und das ist jetzt seit circa, ein bisschen mehr als einem Jahr der Fall.
Mhm. Ja, das ist ja dann nicht nur sozusagen eine irgendwie so Futter fürs Hirn, sondern ja auch, ist ja auch viel irgendwie in Kontakt sein mit anderen Angular-Menschen, wenn man zusammen an was arbeitet.
Genau.
Genau, ich weiß, dass Angular ja zu Beginn auf RxJS gesetzt hatte, was ist das, so ein Event-Stream-System?
Ja, genau.
Die ist irgendwie anders vergessen. Das war aber nicht NGRX oder hieß das damals auch schon so und das hat sich bis heute gehalten und es hat, das ist schon ein anderes Ding gewesen.
Ja, also es ist so, RxJS kann man als die Grundlage sehen. Also nachdem RxJS ja sehr, sehr stark mit auf Events aufbaut und auf eine eventbasierte Architektur aufsetzt, war es dann so, dass man natürlich bei React schon gesehen hat, eben es gibt so dieses Redux und diese State-Management-Bibliotheken, man hatte die an und für sich eben auch für Angular haben wollen. Und es gab dann auch Erstversuche, wo man teilweise auch wirklich 1:1 Redux dann in Angular einfach portiert hat. Und es gab dann kurz darauf eine Implementierung von jemandem aus dem Angular-Team eigentlich, von dort kommt das ursprünglich, der gemeint hat, schon versuchen, dieses Redux-Pattern, also dieses Event-basierte im State-Management, das sollte man schon beibehalten, aber es sollte halt eher den Angular-Weg gehen, was eben auch bedeuten würde, dann sehr, sehr viel RxJS. Und das ist eben dann NGRX geworden, also eben das Angular-Redux sozusagen, wo vor allem die erste Version, wir nennen das heute, das ist der globale Store, da hatte einfach extrem viel RxJS an und für sich immer dabei. Mittlerweile kann man sagen, haben wir ja 3 Bibliotheken im Angebot, hat sich dann auch mit der Zeit ein wenig gewandelt. Die ersten 2 würde ich sagen, also der globale und der Component Store auf jeden Fall RxJS und jetzt mit dem Signal Store, wie der Name schon sagt, ist das jetzt eher auf diesen Signalen aufgebaut und das sieht man jetzt als den modernen an.
Das heißt also im Grunde stelle ich mir das wie so eine Plugin-Architektur vor, so man hat quasi ein einheitliches Interface mehr oder weniger und was dann oder man optet dann in so verschiedene Konzepte rein.
Ja, also es ist grundsätzlich so, ich meine, wir haben mit RxJS, wo man sagt, was ist so das Basiselement, das ist halt eben das Ereignis. Was heißt das Ereignis, das passiert einmal, das ist jetzt einfach da und dann ist es wieder weg. Und im Gegensatz dazu haben wir jetzt eben bei Angular sehr, sehr stark die Signale vertreten, die teilweise auch wirklich Überschneidungen mit RxJS aufweisen. Aber Signale sind prinzipiell dafür gedacht, damit sie einen State halten. Also man sagt immer, die großen Unterschiede zwischen einem Ereignis und halt dem State ist, dass halt in einem State immer was da ist. Also wenn ich jetzt eben einen Event-Listener habe, da muss ich halt dann da sein zum richtigen Zeitpunkt. Ich bekomme zwar die Daten, aber ich muss dann schauen, wo ich speichere sie jetzt überhaupt hin, weil dann sind sie ja weg. Und eben bei den Signalen ist das so, das Signal hat einfach immer einen Wert da und das entspricht dann an und für sich das, auf was dann die Anwendung horchen soll dann in Zukunft. Ja. Und der Signalstore sagt, okay, ich werde jetzt nicht mehr so wie bei den anderen beiden versuchen, alles auf RxJS aufzubauen, sondern bei uns ist eigentlich der Container, der die Daten dann auch wirklich hält, das ist dann eben ein Signal. Das ist dann auch das Angular-native Signal vom Framework. Was bedeutet, es ist schon sehr, sehr viel vom Framework vorgegeben, das Verhalten und so weiter und so fort. Und es baut halt wirklich darauf vollkommen auf.
Okay.
Das ist das, was das Signalstore halt prinzipiell macht. Ja. Und man muss auch sagen, es haben sich auch ein bisschen jetzt die Art und Weise, wie man State Management macht, das hat sich ja auch im Laufe der Jahre doch sehr stark geändert. Also wir hatten ja vor allem früher mit dem globalen Store eben immer so das ist ein großer Store, da ist der komplette State der Anwendung drinnen. Da brauche ich halt auch dementsprechend ein großes Instrumentarium, damit ich damit umgehen kann. Also alles sehr auf Boilerplate eben aufgebaut, alles sehr, sehr groß. Ja. Und im Laufe der Jahre ist man dann draufgekommen, dass man gesagt hat, so kompliziert muss es jetzt auch wieder nicht sein, wenn ich hier nur kleine Komponenten haben, die eigentlich den State nur in der Komponente brauchen und außerhalb eigentlich nicht mehr. Wieso muss das dann so kompliziert sein? Und das hat sich natürlich jetzt auch auf den Signalstore ausgewirkt, der sagte, ich möchte schon auch gerne leichtgewichtig sein. Es soll einfach sein, ihn zu verwenden und jetzt nicht gleich da, mit 20 Seiten an Dokumentation daherkommen, nur weil ich jetzt einmal einen Request machen muss oder sowas.
Ja, und generell haben sich ja die Signals, glaube ich, auch einfach, oder das Konzept der Signals überall durchgesetzt, würde ich sagen, mittlerweile, oder?
Ja, bei React nicht, komischerweise, ja. Also React hat die Signale noch nicht.
Ja, aber komisch, ansonsten. Bei React setzen sich manche Sachen einfach erstmal gar nicht durch, ne? Also auch deren Webkomponentenliebe ist ja auch erst sehr spät jetzt hier aufgeblüht.
Ja.
Mit der letzten Version. Ja, stimmt. Preact hatte das drin schon lange.
Genau.
Ja. hat aber ja auch wirklich, also ist ja ein total eigentlich ein simples Konzept, das aber ganz viele Vorteile bietet, weil man ja einfach sozusagen gezielt nur die Sachen dann re-rendert,
genau,
in denen sich Werte, Daten verändert haben oder Daten, mit denen die dann computed werden.
Genau.
Genau, also macht total Sinn. Ich weiß noch, in Angular, da gab es auch diese Zones,
richtig,
das Zones-Konzept. Das gibt es wahrscheinlich aber auch nicht mehr, oder?
Oh ja, das gibt es nach wie vor. Also,
das gibt es noch, aber okay.
Es hängt genau damit zusammen. Also das ist genau jetzt das Stichwort, wenn man jetzt fragt, wieso gibt es eigentlich Signale? Dieses ganze Zone.js, dieser ganze Überbau, den Angular machen musste, das kommt ja eigentlich daher, weil sie sehr, sehr stark auf die Events, auf der Event-Ebene basiert waren. Das heißt, sie haben gesagt, wir werden jetzt quasi, wenn es jetzt darum geht, wie werden wir benachrichtigt als Framework, dass ich jetzt eben neu rendern muss, dann ist es nicht so, dass es irgendwelche speziellen Befehle gibt, wo man sagen muss, okay, du renderst jetzt oder wie auch immer. Sondern Angular hatte immer diesen Ansatz, dass sie gesagt haben, wir werden das schon automatisch herausfinden. Also die Komponenten brauchen nur die Werte ändern und wir machen das schon. Und dieses machen wir schon war so aufgebaut, dass sie gesagt haben, naja, es gibt eigentlich zwei irgendwie Ereignisse, Events, wo sich jetzt etwas in der Anwendung ändern könnte. Das eine ist die Gruppe der DOM-Events, das heißt, wenn die Benutzer machen irgendwas. Und das zweite sind dann an und für sich diese Events, wenn irgendwelche asynchronen Tasks beendet werden.
Ja.
Also das kann nur bei diesen zwei Ereignissen sich irgendwas in der Anwendung ändern. Und das ist eben genau das, was Zone.js gemacht hat. Das hat sich da hineingeklinkt, hat eben auf diese Events gehört und hat dann an und für sich dem Framework gesagt, pass auf, da ist jetzt was passiert. Ich glaube, irgendwo muss sich jetzt was geändert haben. Geh mal die ganzen Komponenten durch und schau mal, ob du was findest. Das hat dann eben Change Detection geheißen. Ne? Das heißt, Angular hat immer gesagt, wir wissen ja gar nicht, ob sich überhaupt was geändert hat. Wir müssen halt jetzt alles durchgehen und so mal auf die Suche machen.
Und das erinnert mich ja ein bisschen an AngularJS auch. Also die haben das ja ähnlich, glaube ich, gemacht damals. Ich dachte, Zones wäre dann vielleicht irgendwie dann doch sehr anders als...
Naja, du hast diese Cycles natürlich nicht mehr, sondern das wird dann einfach von oben einmal gestartet, dann wird dann hinuntergegangen und dann war es das. Und da kann man dann nicht mehr irgendwie hin und her fahren. Das geht dann nicht mehr.
Also dann das ist ja, glaube ich, bei Redux und ich glaube, Flow hieß das ja früher oder so, war das ja dann auch so. Hieß das Flow? Ich weiß es gar nicht mehr.
Weiß ich nicht. Ja, kenne ich jetzt nicht. Aber eben mit den Signalen hört sich das dann auf, nicht? Weil jetzt Signale können ja von sich aus jemanden benachrichtigen und sagen, du, ich habe mich jetzt geändert.
Ja.
Und das wird eben jetzt eben, wie du richtig vorher gesagt hast, also wenn jetzt das Framework sagt, ich habe jetzt such Zone.js, diese Signale, dann horche ich eigentlich darauf, wann sich das State ändert, beziehungsweise ich horche nicht mehr darauf, ich werde einfach benachrichtigt. Das ist natürlich dann wesentlich performanter und effizienter.
Ja, klar, genau. Und im Zweifelsfall wäre es ja sogar denkbar, dass vielleicht gerade niemand an diesen einen Wert angekoppelt ist und dann würde einfach nichts passieren, ne?
Ja, genau. Also wenn ich einen Event-Listener habe und da steht dann nur drin Konsole log hallo, ne, dann gut, dann steht halt nicht, dann ist halt sonst nichts. Ja. Aber das Framework geht halt trotzdem den ganzen Komponentenbaum durch.
Genau, und das dürfte dann natürlich auch, das wahrscheinlich hat das auch einen riesen Performance-Benefits, gerade wenn es so ein große Anwendung hast, nur mit vielen Komponenten und wahrscheinlich, weiß ich, die Core Web Vitals, die haben jetzt ja eingeführt diesen Interaction to Next Paint Wert. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Kandidat ist, der da irgendwie sehr stark profitiert davon, wenn man eben von diesem Zones-Konzept auf das Signal-Konzept umsattelt.
Also da werden mehr davon profitieren. Also es ist jetzt nicht nur einfach nur so die Performance auch quasi. Ich denke auch vom Framework, das Team selber ist auch froh, dass sie von dieser Zone.js wegkommen und das eher mit nativeren Sachen eben auch intern arbeiten können.
Ja.
Da hört man auch immer ein großes Aufatmen. Ich meine, es ist so, ganz können sie ja nicht weg, weil Angular hat ja aus den Lehren von Angular 1, von AngularJS auf Angular 2 gelernt und die dürften irgendwie gebrandmarkt sein. Die werden das Zone.js nach wie vor weiter unterstützen, aber sie sagen natürlich die neuen Features und so weiter und so fort, wenn das alles auf Signalen aufbaut, dann ist das schon wesentlich besser, aber im Code bleibt es nach wie vor da, die Zone.js. Also wenn man will, kann man schon nach wie vor aktivieren.
Aber ich muss sagen, also ich auf jeden Fall, aber möglicherweise auch so, dass unser Podcast-Team ist mittlerweile da schon ein großer Fan von einfach Bestandsschutz und rückwärtskompatibel zu bleiben. Also, weil das ist einfach das, was so am ultra hart nervt, wenn man irgendwie ständig irgendwelche Sachen deprecated und man alles ständig nachrefactoren muss.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Genau, deswegen ist das vielleicht nicht cool. Und für das Angular-Team ist das sicherlich auch Ballast, ne? Also idealerweise haben die einfach ganz viele Tests, die das abtesten, dass sie da nichts irgendwie mit dem Hintern umwerfen, wenn sie was Neues einprogrammieren. Aber also für die Anwender ist das halt ein total, also ein totales Pro-Argument, ne?
Ja. Also es ist ja so, dass ja bei Angular, nachdem das ja eigentlich eine Abteilung innerhalb von Google ist, das Angular-Team, dass sie, und das wissen ja sehr viele nicht, das Angular-Team ist ja eigentlich für die Angular-Anwendungen bei Google auch verantwortlich. Das heißt, sie dürfen eigentlich gar nicht wirklich irgendwelche großen Breaking Changes einführen. Mhm. Falls sie es machen, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie schaffen es, automatisiert eben ein Update fahren zu können. Das haben sie eingebaut. Das geht in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und wenn sie sehen, sie schaffen das nicht, dann müssen sie das alte Feature einfach unterstützen. Das müssen sie einfach mitziehen. Und das ist halt dann bis auf die Ewigkeit oder wie auch immer jetzt an und für sich da. Weil Google sagt natürlich, wir haben entsprechende Kosten gehabt, diese Programme mit Angular zu entwickeln. Das ist eine Investition und wir möchten das auch dementsprechend geschützt haben. Und das ist halt dann so. Und das Schöne ist, dass das dann auch für uns eben auch dann, dass es uns eben auch dann betrifft, wenn wir dann eben auch genau in diesen Genuss kommen,
ja,
dass wir da eben die Abwärtskompatibilität haben.
Ich musste da spontan an die Angular-Doku von Honeypot, glaube ich, heißen die, denken. Die macht noch immer so, das ist ja im Prinzip eine Recruiting-Firma oder Jobvermittler-Firma. Und die bringen ja immer mal wieder irgendwelche so Dokumentationen raus. Die haben auch eine wirklich tolle über React gemacht und über Dino. Und die haben auch eine Angular-Doku rausgebracht. Und die ist auch toll, die ist sehenswert, die verlinken wir dann auch. Und da weiß ich auch noch, kann ich mich erinnern, dass es da auch darum ging, dass sie eben ein neues Feature eingeführt haben. Und also sie konnten erst intern irgendwie upgraden, nachdem sie alle Anwendungen, und das waren hunderte oder hunderte waren das, quasi alle portiert hatten. Also die mussten dann da Klinken putzen innerhalb von Google und sozusagen allen Teams helfen, ihre Anwendungen zu portieren, und dann konnten die intern auch den Schalter umlegen.
Genau. Mittlerweile sind es bei 4000 Anwendungen, so viel Klinken können jetzt, glaube ich, gar nicht mehr putzen. Also das muss jetzt automatisiert erfolgen.
Ja, genau. Aber ich glaube, naja, das ist ja sozusagen so Dogfooding, ne? Also letztlich.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das jetzt das neue GWT. Das gab es ja dann früher. Damit wurden ja früher die Anwendungen gebaut. Das war ja, glaube ich, auch, ja, das muss halt auch einfach rückwärtskompatibel sein und laufen.
Ja, ich hoffe, es hat eine längere Laufzeit, Lebenszeit als GWT. Ach,
das GWT war ja auch, glaube ich, ganz schön lange am Start. Also die waren ja auch irgendwie Pioniere damit, würde ich sagen. Also wir finden es halt jetzt doof, aber für die Zeit war das schon toll.
Ja, sicher.
Okay, genau. Und dass du dann bei NGRX als Contributor gelandet bist, das war wahrscheinlich dann einfach Zufall, oder? Nehme ich mal an,
Zufall.
Du bist den Leuten irgendwie über den Weg gelaufen und die...
Ja, genau. Also Konferenzen, ist man sich dann einfach begegnet. Ich bin halt bald schon vorher auch aktiv eben auf YouTube, also ich habe so eine kleine Videoserie gemacht, habe dann auch versucht eben aktiv mit PRs einfach versuchen eben dabei ein paar neue Features hinzuzufügen, habe mich offenbar auch ein bisschen benommen dementsprechend, war auch höflich, wenn es auch immer wieder abgelehnt worden ist, und habe auch eben versucht auch in der Community mitzuarbeiten, also eben auf GitHub bei den Issues. Wenn an und für sich Fragen gekommen sind, habe ich halt immer geantwortet an und für sich. Also halt da, wo ich geglaubt habe, da, wo man helfen kann, wo es sich eben lohnt, da habe ich dann mit angepackt. Und eines Tages bin ich eben dann gefragt worden, ob ich nicht eben mitmachen möchte.
Ja, cool. Und also ich nehme mal an, du wirst wahrscheinlich, naja, du bist vor einem Jahr dazu gestoßen, ne? Da war das vielleicht mit dem Signal Store schon vielleicht auf dem Weg, oder?
Ja, genau. Also das war eigentlich kurz bevor der Signal Store dann noch wirklich offiziell stabil also veröffentlicht worden ist. Es gab davor auch schon eben diverse Beta-Versionen, wo ich eben auch schon versucht habe, mich eben einzubringen. Genau. Und ja, wie gesagt, ich habe auch gute Codebasis und das alles dadurch schon gekannt. Und eben nachdem auch, glaube ich, jetzt doch von der persönlichen Ebene das eigentlich auch ganz, ganz gut zusammengepasst hat, hat sich das dann so ergeben, ja.
Und dann, also wie groß ist euer Team, würdest du sagen? Also ich meine, man kann das ja nie so genau festlegen, weil ja immer so ein paar Leute so ein bisschen mithelfen.
Genau, das ist es ja. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt immer alle dauernd voll aktiv dabei sind. Und das ist auch von dem Team eben hervorgehoben, dass man gesagt hat, es ist nicht immer alles an einer Person. Wenn diese Person jetzt aus irgendeinem Grund jetzt einmal kurz keine Zeit hat für ein paar Monate, wie auch immer, dass nicht das ganze Projekt zusammenbrechen soll, sondern es ist schon wichtig, dass dein Team da ist. Ein paar arbeiten mehr mit, ein paar arbeiten weniger mit.
Ja.
Das ändert sich auch mit der Zeit und aktuell würde ich sagen, so 5 bis 6 Leute sind wir. Und ja, ich bin einer von den Aktiven aktuell. Ich glaube, das kann ich auch sagen, ja.
Ja, das ist ja oft so, ne? Wenn man neuer dabei ist, ist man auch oft aktiver als vielleicht Leute, die schon lange dabei sind. Ja. Aber die braucht man halt dann, die rücken dann in so eine Orakelrolle dann wahrscheinlich mehr, ne? Also weil die den ganzen Background kennen und dann trifft man auf irgendeine ganz seltsame Codestelle und denkt sich, kann kein Zufall sein.
Ja.
Wer weiß was darüber, warum ist das denn eigentlich so?
Ja. Genau. Das sind dann die Weisen sozusagen, die wissen alles, wie es früher so war und woher das alles kommt.
Ja, die braucht man halt auch, ne? Ja, also das ist ja so, man täuscht sich ja immer, das ist so, hey, ich rekrutiere jetzt irgendwie Angular-Entwickler und die kennen das total gut, das Framework, aber ja, trotzdem, das ist der eine Teil und der andere Teil ist einfach so die Geschichte, die in der Software steckt, ne? Die musst du dann irgendwie auch kennen.
Ja. Man möchte ja nicht alles von noch einmal neu bauen müssen und dann draufkommen, hoppala, das ist jetzt viel schlechter, als eigentlich vorher war. Und genau, da braucht man halt eben die Erfahrung von vorher und das Wissen.
Ja, aber passiert ja auch sehr oft. Ja. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also auch schon bei unserem Herd, denke ich mir das. Also da sind welche gewesen, die haben dann, als wir den quasi erstmalig bestellt hatten, weil da hatten wir unsere Wohnung noch nicht, dann waren das noch so Drehregler, die finde ich ja super. Und dann hat das irgendwie mit der Wohnung so lange gedauert, dass dann schon wieder ein neues Modell war. Und da haben die dann so WIP-Schalter, wo du dann quasi, und ich hasse die, weil man ist so langsam mit den Dingern. Und da dachte ich mir auch so, ja, das sind wahrscheinlich komplett neues Designer-Team, die irgendwie diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht haben.
Ja, sicher,
und jetzt treten die gleichen Fettnäpfchen und irgendwann werden die auch wieder auf Drehregler wechseln und alles ist gut. Ne?
Genau.
Ja.
Man sieht das ja auch allgemein immer so Zyklen, wo man sagt, jetzt kommt das Alte wieder in einem neuen Erscheinungsbild. Schon ein bisschen mit den Erfahrungen von dem, was in letzter Zeit so verwendet worden ist, aber ja.
Ja, das ist auch ganz witzig, das ist mir sogar bei den Browserherstellern aufgefallen. Da gibt es ja immer so diese Intent to Prototype oder sowas Ansagen, wo dann irgendwer sagt so, hey, ich glaube, das und das wäre ja praktisch, wenn wir das hätten. Ich prototype das mal in den Browser rein und dann gucken wir mal, ob das irgendwie cool ist. Und dann irgendwann kommen dann so die jetzt schon 20 Jahre dabei sind, sagen, ja, nee, das haben wir vor 10 Jahren schon mal gemacht. Das war eine doofe Idee und aus dem und dem und dem Grund. Und dann so, ah, okay, alles klar.
Ja.
Na.
Ja, wir haben das jetzt übrigens so ähnlich bei RxJS. Also sie wollen ja, Google hat ja jetzt angefangen, also der Chrome eigentlich, die Observables nativ zu unterstützen.
Naja, okay. Ich weiß auch, dass das im TC39 irgendwie, ist das so ein Thema?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gruppe wiederum heißt, aber es ist nicht das TC39, es ist DOM-Standard oder wie die heißen, also irgendwie der Überbegriff W3C. Ja. Aber es ist von Chrome gemacht worden, von jemandem. In Kooperation mit dem Ben Lesch, der eigentlich RxJS gemacht hat oder der Core Maintainer ist, gemacht hat das ja nicht.
Ja.
Und genau, und das hat man auch eben gesehen, dass derjenige von Chrome eben versucht hat, ja, das machen wir so und so und so. Und von Ben ist dann immer wieder die Antwort gekommen, ja, das haben eh alles versucht, aber das geht deswegen und deswegen nicht. Nicht?
Mhm.
Das hat man live mitverfolgen können.
Ja, ja, genau, gehört halt dazu. Ne?
Also, ja, ja.
Aber es ist halt dann, ist irgendwie, ja, ist irgendwie ganz nett, das zu sehen, wenn das so vor den eigenen Augen so passiert, ja.
Genau.
Genau, und du bist also da eingestiegen. Der Signal Store war schon relativ ausgereift. Und was hast du dir dann geschnappt? Also Klassiker sind ja sozusagen erstmal so ein bisschen so, sagen wir mal, nicht so ganz nah am Kern zu arbeiten, sondern vielleicht irgendwie unterstützende Arbeiten machen. Doku ist ja auch immer so ein Thema, glaube ich.
Ja, ja, also bei mir waren es am Anfang eher so, wie ich dann offiziell dabei war, kleine Bugfixes. Mhm. Beziehungsweise bei ein paar von diesen Utility-Methoden, die wir gehabt haben, dass ich eben versucht habe, mich dahin zu bringen. Davor war es eher so, dass ich versucht habe, so klassische Features hineinzubringen, die man halt für eben ein globales State-Management braucht. Also wo man eben sagt, ja, jetzt ist dieses eine Service in Angular, nennt man halt so eine logische Einheit, die ist jetzt eigentlich nicht nur für eine Komponente zuständig, sondern die wird jetzt von mehreren Komponenten verwendet. Da möchte man halt schon auch so Dinge haben, wie ich möchte jetzt gewisse Dinge privat halten, dass dieses Service nicht alles nach außen gibt. Mhm. Ich möchte nicht, dass jetzt jede Komponente einfach in den State hineinschreiben kann, sondern es soll eigentlich nur das Service in den State hineinschreiben können.
Mhm.
Das sind halt dann nur so Punkte, die aufgekommen sind. Und das waren eher so in dem Bereich, das waren meine ersten Berührungspunkte. Genau. Ja, wie gesagt, dann bin ich eben aufgenommen worden, dann habe ich eben diese eher kleineren Sachen gemacht und jetzt mittlerweile versuchen wir eben mit Angular Schritt zu halten, weil Angular ist ja nach wie vor in der Weiterentwicklung. Also sie haben ja jetzt diese sogenannten Ressourcen herausgebracht.
Okay, die sagen mir gar nichts.
Dass eine Ressource ist eine Funktion, Standard, kann man so sagen, wie man in ein Signal einen Wert hineinbekommt, den man über einen HTTP-Request zum Beispiel bezieht.
Ah ja,
genau.
Okay.
Weil da muss ich immer irgendwie laden und das kann man mit verschiedenen Ansätzen machen. Und da hat dann Angular und für sich gesagt, nein, wir definieren jetzt einfach eine API, so und so und so wird das sind einfach die Methoden und die Properties, die es einfach gibt. Und wir nennen das Ganze Ressource. Und so wird dann ab sofort und in Zukunft dann auch in Angular eben sich die Daten laden. Und da versuchen wir natürlich jetzt eben mit dem Signal Store eben da jetzt auch eben nachzuziehen. Ja. Und genau. Da bin ich eben zusammen mit den Kollegen in Marco da aktuell gerade ziemlich intensiv dran.
Und ihr seid, also euer Paket ist nicht mit in dem Original Angular-Paket drin. Da ist immer noch sozusagen die Standard-Library RxJS wahrscheinlich, oder?
Richtig, richtig. Also es ist so, dass Angular angekündigt hat, dass sie RxJS gerne optional machen würden. Weil sie einfach immer wieder gesagt haben, also sie haben so diverse Untersuchungen mit großen Unternehmen und sie haben immer gesagt, es ist, RxJS war immer in der Vergangenheit immer so eine komische Sache. Es gab einen Teil der Benutzer, die gesagt haben, mehr von dem und ein anderer Teil, der gesagt hat, bitte gar nichts, so viel weniger RxJS. Und das Komische ist, das waren 50-50. Also das war genau die Hälfte, wo sie halt dann irgendwann gesagt haben, naja, für die Leute, die für die RxJS offenbar zu viel, zu aufwendig ist, müssen sie auch eine Antwort anbieten. Und da sind halt natürlich dann auch die Signale wesentlich zu Hilfe gekommen, weil die natürlich auch mit einer gewissen Reaktivität dann herkommen.
Also, ich glaube, RxJS ist schon sehr speziell.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass es auch vielen Leuten erstmal sehr fremd ist, so wie das funktioniert.
Ja.
Und dann.
Ja, ja.
Die eine Hälfte, die macht sie auf und schafft es über den Berg und die andere Hälfte kriegt es nicht hin. Da gibt es ja auch dann, weiß ich nicht, gute Gründe, ne, und Zeitdruck und also, weiß ich nicht, Budget und keine Ahnung, manchmal auch einfach, dass das Hirn generell zu belegt ist mit Themen, dass man dann und dann auch noch sowas, sagen wir mal, in Anführungszeichen exotisches Lernen dann nicht bewältigt.
Ja. Also teilweise ist es auch so, dass es sehr einfache Anwendungen gibt. Also ich verwende jetzt Angular für eine Anwendung, die eigentlich wahrscheinlich einen Bruchteil nur von Angular benötigt. Da können dann viele Dinge wegfallen und eins ist natürlich dann RxJS. Also wie gesagt, wir machen jetzt auch sehr häufig auch Workshops und da gibt es eben auch Einführungsworkshops, wo ich dann eben in einem Raum sitze mit eigentlich Java-Entwicklern, die eigentlich eh schon alles gesehen haben, aber halt das erste Mal Angular blicken. Und wenn ich dann eben sage, ja, und das ist eben jetzt DirectJS, das ist ein Observable, da muss man eben jetzt eine Subscription machen, damit man eben die Daten vom Request bekommt oder vom Backend bekommt. Aufpassen, dass man nicht zu viele Subscriptions macht. Nämlich jede Subscription wird ein neuer Request ausgeführt. Aber ihr müsst zumindest einen machen, sonst passiert gar nichts. Die sitzen dann immer kopfschütteln und sagen, du weißt aber schon, dass wir eigentlich nur Daten abfragen wollen und jetzt nicht irgendwie einen kompletten Stream oder was ich da jetzt groß aufziehen wollen, ja?
Ja. Ja, ich habe auch generell das Gefühl, dass Angular wirklich eher so gedacht ist für Sachen, die groß sind. Also gefühlt.
Ja.
So kleine Mini-Projekte. Also man kann ja immer alles mit allem bauen, aber da fühlt es sich eben so an wie eine Kanone, mit der man auf einen Spatz zielt.
Ja, aber das ändert sich jetzt gerade aktuell. Also was da aktuell ist, das ist jetzt der Trendumkehr, kann man so sagen. Haben sie auch erst jetzt auf X gepostet, wo sie gesagt haben, es war früher eher so, es muss halt schwer sein, weil es ist ja eine Enterprise-Anwendung
Und
da muss man halt schon ein bisschen was investieren.
Ja, man will ja auch die Enterprise-Java-Entwickler abholen. Richtig, also die hat man ja auch erfolgreich abgeholt damit.
Ja, genau. Und wenn das nicht einfach ist, ist es halt nicht das Wahre. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt ist es eher andersrum. Wenn es nicht einfach ist oder quasi jetzt, wenn einfache Dinge nicht einfach zu bewältigen sind, dann liegt es an Ihnen, an den Framework-Herstellern und nicht jetzt irgendwie an den Benutzern. Und das merkt man auch, dass sich da jetzt, dass sie wirklich versuchen, effizienter zu werden. Ne? Zu sagen, muss das so kompliziert sein, wenn es eh nur diesen einen Weg gibt, kann man das nicht eben schneller machen, einfacher machen. Und das merkt man schon jetzt. Also das ist jetzt so diese aktuelle Phase, wo wir in Angular drinnen sind.
Ja. Du hast ja auch eben beschrieben, wie das Angular Core Team gesagt hat, wir definieren jetzt dieses Konzept der Ressourcen und definieren auch die Schnittstellen, mit denen Dinge angebunden werden als Ressource oder ich glaube, das ist ja auch eine große Stärke von Angular, dass die einem so viele Sachen vorgeben, also dass das quasi so mit Leitplanken alles ist, in alle Richtungen, also sowohl für Anwender als auch eben dann für eben Third Party, die da ankoppeln wollen. Ist es denn was euch dann auch manchmal, was ihr doof findet? Also, oder kann man sagen, dass es im Grunde durchweg eine positive Sache ist, weil es gibt ja immer zwei Seiten von einer Medaille. Ich denke, wenn das halt gut durchdacht ist und viel Feedback vorher eingeholt wurde, bevor das dann finalisiert ist, weil das ist ja natürlich auch dann so die Krux, ne? Wenn man rückwärtskompatibel sein muss, dann ist es ja wie mit den Webstandards. Ne? Die werden ja auch, warum dauert irgendwas so lange? Warum haben View Transitions doch 3 Jahre gebraucht? Ja. Das ist doch total einfach, das Konzept. Ja, weil was halt einmal draußen ist, ist draußen. Ne?
Genau. Ja, na, es ist eh genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Also prinzipiell natürlich, das steht und fällt eigentlich mit den Leuten, die jetzt dann schlussendlich die Entscheidung treffen müssen, wenn die das richtig machen. Und das kann jetzt auch bedeuten, dass sie sehr, sehr viele Leute von der Community mit einbeziehen. Dann passt's auch im Großen und Ganzen. Natürlich, man kann immer wieder über irgendwelche Kleinigkeiten da herummeckern. Das ist schon klar. Aber das machen sie eigentlich. Also sie versuchen schon sehr, sehr transparent zu arbeiten. Sie lassen sich auch Zeit, sie lassen sich nicht unter Druck setzen. Wir haben zum Beispiel aktuell Version 20. Signale gibt es jetzt schon seit 2 Jahren und eigentlich sind sie mit 20 erst so wirklich stabil geworden, weil sie einfach gesagt haben, sie sind sich nicht sicher und solange sie sich selber nicht sicher sind, werden sie das nicht herausgeben. Biegen und brechen nicht.
Ja.
Und was sie halt machen ist, sie machen das halt mal so intern vor sich hin, kochen da so ihr eigenes Süppchen, kommen mit ein paar Ideen daher, experimentieren auch herum. Und wenn sie dann glauben, jetzt haben sie etwas, was gut ausschauen könnte, dann gibt es immer so einen RFC-Prozess. Das heißt, das wird dann eben auf GitHub veröffentlicht mit einer ziemlich genauen Beschreibung. Das ist dann mal sogar mehr, als man eigentlich lesen möchte. Aber sie erklären dann auch die Hintergründe. Da sind sie dann auch sehr, 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 sehr hilfsbereit. Weil sie sagen natürlich dann auch, bitte sehr viele Leute auch kommentieren, wo dann auch wieder sehr viel geschimpft wird und so weiter und so fort. Aber man merkt, sie bemühen sich, sie bleiben immer stets freundlich, antworten dann auch sogar, obwohl da wirklich hunderte, tausende Antworten zurückkommen. dann sammeln sie das alles, dann gehen sie sich noch einmal in sich hinein und dann sagen sie, okay, und jetzt haben wir uns das und das und das so überlegt und mit dem würden wir jetzt einmal an den Start gehen. Das kommt dann entweder als experimentelles oder als Developer-Preview-Feature heraus, wo sie eben sagen, das ist jetzt zwar da, es ist zwar schon teilweise stabil, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie fehlerbehaftet ist, aber ihr müsst halt schon damit rechnen, dass wir das noch ändern könnten, sondern wir geben dem Ding jetzt Zeit einmal, sich zu entwickeln.
Mhm.
Und das passt ganz gut.
Und gibt es dann irgendwie eine Sicherung? Also muss man das dann sozusagen aktivieren oder irgendwie sowas machen?
Nee. Nein, gibt es eigentlich nichts. Also sie markieren das über JSDoc, steht dann halt drin, es ist experimental, aber da muss man halt dann auch nachschauen. Aber prinzipiell gibt es da keine Sicherung, also dass man da jetzt irgendwas im Compiler aktivieren müsste oder so.
Ja. Naja, und das Gute ist ja, dass sie natürlich hausintern auch genug Projekte haben, wo sie eben auch mal darum bitten können, das auszuprobieren und so, ja.
Ja, also es ist ja bei Google intern so, dass sie ja in dem Sinn gar keine Versionen haben. Also die das ist ja doch ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, herausfordernd für die Angular-Leute.
Ja, du meinst, weil die dieses Monorepo haben oder was?
Richtig, ja. Mhm. Sie haben gesagt, die Anwendungen liegen genau in dem gleichen Repository wie eben das Angular-Framework. Also eigentlich ist das Angular-Framework normaler Applikationscode. Und sie spielen das einfach ganz normal rein die ganze Zeit.
Mhm. Ja, naja, nee, genau, da muss man, schon cool.
Ja.
Gut, man kann ja immer noch branchen, ne? Und da arbeiten, ja.
Das wird es dort nicht geben. Die Versionen gibt es eigentlich nur für uns, für die Außenstehenden.
Mhm. Das im Prinzip dann einfach mal ist ja, wie oft kommen die raus? Alle halbe Jahr, oder?
Ja, genau. Jedes halbe Jahr, Major Release. Ja.
Genau, aber das heißt dann im Grunde intern haben die auch eigentlich nie was Kaputtes auf der Master Branch laufen.
Richtig. Ja. Richtig, das merkt man allerdings auch. Also man merkt, wenn das jetzt herauskommt, dass diese Features passen. Was sein kann, ist, wenn sie ein komplett neues Feature verwenden, das jetzt nicht irgendwie was anderes besser machen könnte, was Bestehendes und wirklich was ganz was Neues ist, dass das vielleicht noch niemand wirklich eingesetzt hat, dann ist es schon einmal oder zweimal passiert, dass da jetzt irgendwie ein kleiner Bug war.
Ja.
Aber das ist dann auch wirklich dann ziemlich schnell behoben. Also ich glaube, jetzt das letzte Mal ist mir was aufgefallen, eine Erweiterung, wo man bei den DevTools im Profiler erkennen kann, dass das jetzt eben von Angular kommt, das hat auf einmal irgendeine komische Fehlermeldung herausgebracht und das haben sie dann eigentlich korrigiert. Mhm. Aber das sind eben immer nur neue Sachen. Von den alten nichts. Sie sagen, wenn sie nichts ändert und nur Updates, dann passiert nichts.
Ja.
Genau.
Weil das wahrscheinlich auch wahrscheinlich mit Tests auch eher abgedeckt ist, noch und nöcher, ja.
Ja. Also ich habe da offenbar mal mit jemandem gesprochen, weil ich habe gesagt, ich glaube das einfach nicht, was sie da erzählen, dass das so funktioniert. Ich habe gesagt, wie ist denn das, wenn dann einmal eine Anwendung keine Tests hat? Wie ist denn dann das, wie kann man sich das denn vorstellen? Und er hat dann gemeint, naja, es ist so, dass halt die Karriere bei Google nicht sehr langfristig ist, wenn man jetzt keine Tests schreibt. Mhm. Von dem her, genau.
Ja. Alles klar. Jetzt habt ihr das herausgebracht und du hast gesagt, dann kommt das Angular-Team mit eben neuen Ideen wie den Resources und dann adaptiert ihr den NGRX Signal Store für diese Resources. Passiert das denn, also ist da viel Bewegung noch drin, gerade in hinsichtlich, dass Angular ja eben so rückwärtskompatibel ist, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man so ein Plateau erreicht hat und so die Features laufen, dass wahrscheinlich dann auch sehr schnell man gar nicht mehr so viel zu tun hat, oder?
Ja, genau, dass so eine Instandhaltung dann eine Instandhaltungsphase in Kraft tritt, ja. Also man muss Folgendes sagen, das Angular-Team nimmt sich auch Zeit für uns. Also sie bieten alle zwei Wochen so ein halbstündiges Treffen an, wo wir mit Fragen kommen können, wo sie uns ein bisschen mehr sagen, als es vielleicht öffentlich ist, dass wir uns ein wenig vorbereiten oder halt jetzt vorbereiten können. Und was nach dieser Ressource jetzt noch kommen wird, ist das Thema, was sie eben als Mutation bezeichnen. Also sie sagen, diese Ressource ist ja eigentlich nur für das Datenladen da, aber man muss sich auch überlegen, ob man nicht das Zurückschicken mit einem Server eben auch irgendwie standardisieren möchte, halt mit einer entsprechenden Mutation-API. Und da haben sie jetzt auch gesagt, sie wissen selber noch nicht. Also sie sind jetzt auch wieder, das ist mit einer Suche, noch so in einer Ideensuchphase. Sie sagen, es kann sein, dass was kommt, es kann sein, dass gar nichts kommt, es kann auch sein, dass quasi nur eine API kommt. Wir werden es sehen. Sie werden es uns sagen. Das heißt, ich rechne, wenn mal die Ressource drinnen ist, dass dann sicherlich noch diese Mutation irgendwie ein Thema werden wird. Und dann soll es allerdings einmal wieder für längere Zeit passen.
Ja.
Okay. Was wir noch machen wollen, weil vor allem diese ganze Ressource und die Art und Weise, wie das Angular-Team den Umgang mit Datenladen, Datenspeichern sieht, ist sehr, sehr stark dem TenStack-Query oder halt React-Query nachempfunden. Das ist so Standard in dem Umfeld. Und da gibt's dann auch Überlegungen. Das wäre dann für mich sehr, sehr interessant, dass man versucht, teilweise eben dieses Angular-Query, das jetzt dann auch bald kommen wird, eben vielleicht auch mit dem Signalstore zusammenzuführen. Also das Angular-Query ist zum Beispiel etwas, was sich sehr, sehr stark eben nur auf diesen State bezieht, wo es darum geht, um die Daten geht, die ich immer auch mit Datenbank speichern muss. Also quasi so Server-State. Und der Signalstore ist ja eher generisch aufgebaut. Da kann man auch dann klassischen UI-State dabei haben, wenn ich jetzt eben eine anspruchsvolle Oberfläche habe. Und jetzt wäre natürlich das irgendwie naheliegend, dass man sagt, diese Möglichkeiten, die ich da von diesem TenStack bekomme, von diesem Query, dass man das mit dem Signalstore irgendwie vereinigt, das wäre halt schon super. Halt optional vereinigt, man will ja jetzt auch nicht jeden das gleich aufzwingen, aber dass es zumindest da Möglichkeit gäbe, das glaube ich, könnte man auch noch ins Auge fassen.
Und wie ist das mit so, also ihr werdet wahrscheinlich auch immer mit irgendwelchen Feature-Requests von Benutzern, Benutzerinnen bedacht. Und
ja.
Da ist es ja so, dass das ja im Prinzip so eine Never-Ending-Story ist. Wie ist da so, also seid ihr mehr so drauf, dass ihr sagt, so wir versuchen möglichst irgendwie für jeden was einzubauen? Oder habt ihr auch so seid ihr auch gut im Ablehnen und im Wegschicken von Benutzern?
Ja, ich glaube, da sind wir Meister darin, in dem Ablehnen, ja.
Also ja.
Das Signalstore, muss man auch fairerweise sagen, der ist auch eigentlich gebaut, dass er sehr, sehr leicht erweiterbar ist. Das heißt, man kann auch mit ein bisschen Mühe sich auch sehr selber auch irgendwelche Dinge bauen. Aber im Endeffekt geht es uns natürlich darum, dass das, was wir machen, dass wir auch dann dahinter stehen, das wird dann auch eben instand gehalten, auf das soll man sich auch verlassen können. Deswegen sind wir natürlich doch sehr, sehr vorsichtig, wenn wir irgendwas machen. Also wir hatten zum Beispiel heute die Diskussion über die Ressource, wo ich jetzt eher der Meinung war, dass man sagt, okay, wir bringen das in 20 hinein, auch wenn es noch experimentell ist, aber es deutet sehr vieles darauf hin, dass es keine Änderungen mehr gibt, weil wir schon Erfahrungsphase haben, RFC ist schon vorbei, die Ergebnisse wurden schon eingearbeitet. Und auch da hat es geheißen, nein, machen wir nicht. Wir stehen dazu, das, was wir eben anbieten, das unterstützen wir auch und wir verlassen uns nicht auf irgendwelche experimentellen Features aus.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht. Also, weil die Zeit geht ja dann doch relativ schnell vorbei. Und
ja,
wenn man dann irgendwie so früh dabei ist, ich meine, es gibt ja dann, vielleicht ist das ja auch was, wer das gerne machen möchte, da gibt es ja dann wieder andere Frameworks,
ja,
die so vom Charakter her mehr so sind, genauso wie es bei den Browsern ja auch. Dann gibt es den Chrome-Browser, die implementieren erstmal so alles, glücklicherweise ja auch viel hinter Flex. Safari ist mittlerweile auch so, dass die irgendwie, hey, jetzt gibt's dieses HTML-Element und wir unterstützen das schon und wir shippen das. Und alle okay. So, oh, okay. Und Firefox ist dann ja mehr so, die überlegen sich genau, wie sie ihre Ressourcen einsetzen und die werden dann nur auf wirklich stabile und auch nachgefragte Sachen dann draufgeworfen.
Ah ja.
Ja. Ah ja. Und dann wird das meistens auch korrekt implementiert. Also meistens, nicht immer, aber.
Ist das Team von Firefox auch kleiner als jetzt?
Viel, viel kleiner, ja.
Ah, doch.
Also die sind ja nochmal, die haben ja so ein paar leider Layoff-Runden absolviert, weil die natürlich so ein bisschen so ein die haben ja generell so ein Refinanzierungsproblem. Also im Grunde wenn die ja auch, finanzieren sich auch nur über die Google-Suche.
Ja.
Haben zwar immer mal versucht, irgendwelche Produkte wie eine VPN rauszubringen oder
okay,
Pocket haben die ja dann auch gekauft und das ist auch kostenpflichtig. Aber ich hatte gelesen, dass die das jetzt auch einstellen. Also das ist so ein Bookmark-Dienst.
Ja.
Also die haben sich in allen möglichen versucht und jetzt aktuell schwenken sie wieder eben zurück auf den Browser.
Verstehe.
Ja. Ja, cool, aber das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Und Hast du darüber hinaus noch Pläne, in weitere Open-Source-Projekte einzusteigen, oder ist erstmal gut so? Ja.
Na, also ich habe eigentlich, bevor ich zu AngelX gekommen bin, haben wir bei uns intern, also jetzt von Angular Architects aus, haben wir so eine Art Sheriff, heißt das Ding. Das
Sheriff? Heißt,
okay. Ja, da geht's darum, dass ich so klassische Enterprise, dass ich mir Module bauen kann, ich mir das konfigurieren kann, ohne jetzt großen Aufwand, und ich eben dann darauf aufbauend Abhängigkeitsregeln definieren kann, beziehungsweise eben auch eben so etwas wie Module Encapsulation habe. Und halt um mit sehr, sehr wenig Boilerplate-Code, und das geht's eigentlich. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die das machen, aber es soll einfach sehr, sehr geradlinig sein mit ein paar wenigen Zeilen. Und ja, da möchte ich dann, wenn jetzt einmal das mit Nginx wieder mal, wenn die Instandhaltung kommt, da vielleicht auch noch ein bisschen was weitermachen. Und mit
und einem das gibt's auch öffentlich?
Das gibt's öffentlich, ja, okay. Ja. Ist auch Open Source. Also, ja. Genau. Und mit einem Kollegen aus Frankreich arbeite ich gerade ganz anderes Spektrum im Testbereich, Playwright, weil wir da einfach wissen, dass es gewisse Defizite gibt, wenn es um Component-Testing geht. Also Playwright selber ist ja an für sich als End-to-End-Framework gedacht. Sie unterstützen auch Component-Testing. Das Problem, was halt nur ist, wenn ich als Framework, als allgemeines Komponententesting unterstütze, muss ich eigentlich auch in der Lage sein, die ganzen Komponenten für das einzelne Framework kompilieren zu können, bilden zu können. Mhm. Und Playwright hat sich da von Anfang an eben auf Nummer sicher, hat eben gesagt, wenn wir ein Framework unterstützen, dann muss dieses Framework mit Vite gebildet werden. Und kann Angular standardmäßig nicht, weswegen sich da jetzt eine Open-Source-Gruppe gebildet hat, die eben versucht haben, Vite und Angular zusammenzubringen, damit das eben auch in Playwright funktioniert. Und das ist dann letztes Jahr von Playwright überraschenderweise auf einmal abgelehnt worden. Die war eigentlich schon fertig mit dem PR. Und dann hat Playwright gesagt, nein, wenn sie es aufnehmen, dann steht das Playwright-Team dahinter und es dürfte ihnen offenbar dann vom Aufwand zu viel sein.
Okay.
Genau. Und jetzt dich mit diesem Kollegen, also der Kollege und ich, wir versuchen eben jetzt so eine Art Playwright-Component-Testing zu machen, das allerdings nicht auf diesen Vite-Ansatz aufbaut, sondern wir versuchen einfach das native Building-Tool des Frameworks herzunehmen. Das heißt, dass man eigentlich gar nichts mehr vom Framework machen muss.
Mhm. Und wir Was ist das aktuell? Also bitte? Ist das Webpack? Ist das irgendwas Webpack-basiertes? Nee.
Na, bei Angular ist es aktuell ESBuild, bei React es sein, dass ich Vite habe, dann gibt's auch noch RSpec ganzen Sachen halt, nicht?
Mhm.
Und da versuchen wir eben jetzt, dass wir sagen, wir haben einen gewissen Test, in dem Test gibt's jetzt gewisse Befehle drinnen, wo eben jetzt diese Komponente gebildet wird, und wir versuchen dann über Code Extraction diese einzelnen Befehle eben zu extrahieren, dem Framework zu übergeben. Das soll dann an und für sich den Code, den es kennt, bilden, Komponente hochfahren, und dann braucht das End-to-End-Framework eigentlich nur noch einen Browser anzusteuern, wo das eigentlich schon alles läuft. Und wir arbeiten eigentlich nur mit der API von Playwright und eben von Angular zusammen und müssen nicht in die internen Sachen hinein.
Ja.
Das freue ich mich auch schon.
Ja, das hört sich auch gut an. Und wo du gerade Vite sagtest, das ist ja auch so ein irgendwie auch so ähnlich wie Signals, dass irgendwie alle auf Vite wechseln sozusagen und das unten einziehen, unten drunter. Ist das ein Thema bei Angular?
Es ist ein großes Thema, ja. Also Angular hat auch erkannt, dass sie teilweise durch ihre Landschaft, sagen wir es mal so, oder durch ihren Bildprozess doch ein wenig isoliert waren vom Rest, das in JavaScript stattgefunden hat. Und sie versuchen jetzt sehr stark da den Anschluss zu finden. Also sie investieren da ziemlich viel hinein. Ein paar Leute missverstehen das auch, dass sie sagen, Angular möchte mehr wie React werden, aber das hat eher damit zu tun, dass sie eben die Angleichung suchen. Also es gibt auch einen Vortrag von Minko Getschew, der dort Product Leader ist von Angular, der gesagt hat, sie glauben, dass sich die Frameworks immer mehr und mehr annähern werden, weil jeder schaut vom anderen ab. Und er geht davon aus, dass irgendwann in der Zukunft das alles sehr, sehr ähnlich sein wird. Und dann zählen halt dann andere Faktoren als jetzt irgendwie technische Kriterien, wieso man jetzt das Framework auswählt. Und da ist natürlich dann, würde ich jetzt mal sagen, dass der Angular sich in einer guten Position befindet, wenn man sagt, ja, wir sind eben von Google
also gebackupt, und wir haben eben diese internen Sachen bei uns im Einsatz, mhm, dass wir eben das alles unterstützen, ja.
Ja, ich meine, das ist ja also alle nähern sich ja allen an. Ich glaube, das, ja, war das nicht auch Angular, die CLI als erste hatten oder sowas? Oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, die haben es von Knockdown, von Ember, glaube ich, haben sie es.
Oder Ember, ja, übernommen. Genau. Dann haben das ja alle übernommen. Ja. Und ich meine, React hat dann eben bis heute keine Signals. Ja. Also so ist es ja nicht, ne? Also, und da ist ja auch absehbar, dass die dann, also früher oder später werden die auch in React kommen, und ja, was tut dann React? Hat sich das an Solid.js angenähert oder was soll das dann?
Ja, ne?
Also,
ja.
Klar, es sind halt so Konzepte, die sich durchsetzen, und das macht auch Sinn, aber führt natürlich auch dann umgekehrt dazu, dass halt da auch nie Ruhe reinkommt. Das ist ja auch immer so ein bisschen so der Kritikpunkt in diesem JS-Framework-Zirkus, dass da irgendwie fällt ins Koma, ein halbes Jahr wacht auf und man erkennt da nichts mehr wieder. Also so,
ja,
und
ja.
Genau, das ist ja auch nicht immer gut.
Ja, ja. Ja, ja, aber gut, man, so ist ja heutzutage eh nicht mehr. Zumindest einmal in Angular ist es nicht so.
Ja, ja, genau.
Genau.
Ja, aber es hört sich doch alles ganz gut an. Sehr cool. Also haben wir doch, weiß ich gar nicht, wann wir das letzte Mal über den State of Angular gesprochen haben. Also auf jeden Fall mit der Martina Kraus, würde ich sagen. Ich glaube, da war der neue Renderer am Start. Ivy, glaube ich.
Ivy, ja.
Was war das dann? Aber war das dann Version 8 oder 10 oder so? Also das ist dann ja auch auf jeden Fall schon eine Weile her.
Da gibt's ja diese Geschichte. Also wenn du die Dokumentation gesehen hast, wirst du das ja sicher wissen, dass ja eigentlich dieses ganze Ivy-Projekt ein Paradebeispiel ist für Softwareprojekte, die man nicht so frühzeitig rausgeben sollte.
Ja, das war auch übrigens, genau, Ivy war auch das Thema, warum, wo die quasi, also das war nahezu rückwärtskompatibel,
ja,
oder aber eben nicht ganz. Ich glaube, das war dann eher so Timing-Probleme oder Race-Conditions oder wenn Leute eben undokumentierte Features genutzt haben, die sie eigentlich nicht hätten nutzen sollen, was aber natürlich Google intern auch viele gemacht haben. Und da, genau, das waren dann diese Teams, wo die dann die Anwendungen eben portieren mussten oder umschreiben mussten für die, damit die Ivy dann auch aktivieren können bei Google. So.
Das kann schon sein, aber prinzipiell die Geschichte war ja die, dass ja Angular.js damals das Framework ja deswegen nur neu geschrieben haben, weil sie ja von Google Ads, das ist diese Werbeabteilung, den Auftrag bekommen haben, sie hätten Interesse daran, aber sie dürfen kein JavaScript verwenden, sondern es muss eine statisch typisierte Programmiersprache sein.
Wow.
Das war ja der Anstoß zu diesem ganzen Angular-Desaster, wenn man so sagen möchte, von Angular 1 auf Angular 2.
Ja.
Und die haben dann enormen Zeitdruck gehabt, hat viel länger gedauert als geplant, haben das dann releasen müssen, Angular 2, und haben damals schon gewusst, das Ding ist eigentlich nicht fertig, das braucht ein komplettes Refactoring. Und das war dann eigentlich diese Ivy-Sache, die dann 3 Jahre lang gedauert hat, und das war dann wirklich ein Refactoring, wo eben nichts in Angular weitergegangen ist. Das ist alles gestanden, wir haben keine wirklichen Features mehr bekommen.
Mhm. Ist dann das ist ja auch schwierig, den Unterbau zu wechseln und gleichzeitig neue Features zu shippen. Also das ist ja auch, kennt jeder, war in so einem Projekt drin, denke ich mal, wo man refactored hat und trotzdem irgendwie wollte die Geschäftsführung irgendwie doch noch ein bisschen Weiterentwicklung sehen, und das ist echt mega painful.
Ja, ja. Ja, sie haben gesagt, was hätten sie denn machen sollen, weil das war dann auch in der Dokumentation ein Thema. Sie haben gesagt, wenn sie damals nicht diese Unterstützung von Google Ad bekommen hätten, wären sie abgedreht geworden, weil es eben bei Google intern niemand verwendet hat. Das war unbedingt notwendig und auch dadurch war auch dann Rewrite notwendig. Aber es haben dann sehr viele Leute geglaubt, bei Angular tut sich nichts mehr. Aber im Endeffekt war es eigentlich wirklich zu früh rausgegeben.
Ja.
Und dann eben die technischen Schulden sind zu groß geworden, wo dann 3 Jahre lang Stillstand war. Und jetzt erst sehen wir, dass eben jetzt Angular wirklich anfängt nachzuziehen. Ja. Weil sie jetzt eben frische Luft haben, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, die Doku, die muss ich mir nochmal angucken.
Die ist super, ja.
Die war echt super gut, ja. Genau, also können wir auf jeden Fall nochmal sehr ans Herz legen. Selbst wenn man gar nicht vorhat, jemals Angular zu benutzen, weiß nicht, wie lange die geht, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so? Nee, oder vielleicht sogar eine Stunde.
Ich glaube,
eine
Stunde ist die, ja.
Stunde, ja.
Ja, ja. Ja,
genau. Und die von React ist übrigens auch super, die Doku. Ja. Die haben auch eine von React rausgebracht.
Ja, TypeScript auch, die ist auch super gewesen.
Naja, die habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt.
TypeScript Origins.
Okay.
Ich glaube, dass das von Honeypot ist. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage.
Ja, ich kenne gar nicht so viele andere, die solche so Art Dokus rausbringen. Ich glaube, wird wahrscheinlich Honeypot gewesen sein. Ja. Ja, mega. Sehr cool. Super, dass du und Peter euch über den Weg gelaufen seid.
Ja, hat mich auch gefreut. Ja, guter Zufall, ja.
Genau, wir werden alles Verlinkenswerte verlinken, unter anderem auch die Doku und dein 100-Sekunden-Video-Newsletter.
Genau.
Euer Angular Architects Sheriff Tool.
Super.
Und dann suche ich nochmal den Vortrag von dem Nico raus, also ob ich den finde. Und sollte sich auftreiben lassen.
Sehr gut.
Genau, und natürlich NGRX und dich werden wir auch verlinken. Dass wenn da noch Rückfragen sind oder man euch vielleicht für Schulungen buchen möchte.
Ja, ne? Geht auch, also, ja.
Genau. Wir alle müssen ja von irgendwas leben. Also
richtig.
Gerne den Rainer anhauen. Wo in Österreich sitzt du? Macht ihr auch vor Ort was?
In Wien direkt.
Wien ist natürlich auch eine hervorragende Stadt zum sich da beschulen lassen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir kommen auch gerne überall hin. Also auch gerne nach Deutschland. An dem soll es nicht scheitern.
Ja, prima. Dann vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Den Hörern vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Nämlich gebt uns Sterne, kommentiert irgendwas. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns oder nur Rainer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, und da ist nämlich, da haben wir den Adam Argyle zu Gast. Und da geht es um Bleeding Edge CSS-Kram. Genau, also ganz andere Schiene. Genau, aber wahrscheinlich viel so Scroll-Themen, Scroll-Snapping und natives CSS-Karussell kommt jetzt ja. Genau, auch wenn das ebenfalls noch nicht ganz ausgereift ist. Also ich habe ja gesagt, ne, Chrome-Team, die sind ja schnell dabei. Und dann, wenn Google I.O. ist, dann muss sowieso, ist vielleicht bei den Angular-Leuten auch nicht anders, dass für die I.O. dann irgendwas Vorzeigbares da sein muss. Genau, der wird dann da sein. Yes. Genau, und danach, vielleicht so als kleinen Ausblick, auch für dich, Rainer, dann haben wir den Alexander Lichter da, der jetzt ja bei Void Zero auch ist.
Genau.
Das ist ja auch ein spannendes Projekt.
Den sieht man auch öfters in Wien, ja, auf diversen Meetups.
Ja, der ist ja sehr umtriebig.
Genau.
Ja, das cool. Dann, schönen Abend hier.
Dankeschön. Danke
und bis bald. Danke
für die Einladung. Bis bald, ciao.
Sehr gerne. Tschüss.